Moin Minanne, ist moin mal hier in Firla Kakto gewesen. Bedanke mich für die Einladung. Firl, verbinde ich sehr oft, 13 Jahre habe ich ja im Reiterland im Gemeinschaftsverband gearbeitet und Firl ist immer so der Ort, wo ich eigentlich immer durchgefahren bin, nämlich immer zum OKM Freizeitheim. Dann fährt man immer durch Firl durch. Und vor 25 Jahren habe ich mal hier 7 Wochen so ein einen Arbeitseinsatz oder so einen Ferienjob gemacht bei einer bekannten Firma hier in Firl, denke ich auch noch gerne dran zurück. Also, füreinander, das Thema für diesen ersten Abend der Firler Bibelwoche. Gemeinsam Kirche träumen, einen Traum haben. So steht es im Einladungsflyer und das anhand von Texten der Apostelgeschichte, die jeden einzelnen Abend so zugrunde liegen. Und mit der Apostelgeschichte steigen wir ein in die Anfänge der Kirche, der Gemeinde. Menschen entdecken den Glauben, hören von Jesus Christus. Sie treffen sich, Gemeinden entstehen und entwickeln sich. Und das geht nur gemeinsam und füreinander. Und wir haben das eigentlich in dem Lied schon mit einer Steilvorlage gerade eigentlich gehört. Nun ist das so, wann immer wir von etwas träumen, etwas gestalten und bewegen wollen, dann braucht es Einsatz, Ermutigung und es gilt auch, Herausforderungen zu überwinden. Und davon hören wir in einem der ersten Texte heute Abend, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Gemeinde gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochus und Nikanor und Timon und Parnemas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Was für schöne Herausforderung damals in Jerusalem. Die Gemeinde wächst sogar sehr schnell. Ein Grund zur Freude. Viele Menschen kommen dazu, sie hören von Jesus Christus. Heute ist es fast umgekehrt. Mittlerweile sind weniger als 50% der Menschen in Deutschland zugehörig zur Kirche. Es verändert sich vieles in unserer Gesellschaft, in unserem Land, wenn wir hineingucken in die großen Zusammenhänge und auch im kirchengemeindlichen Leben. Und obwohl unsere Situation heute ganz anders ist als damals, gibt es doch so ein paar Vergleichspunkte, dass wir den Herausforderungen nur gemeinsam begegnen können. Füreinander sein, füreinander ist das Gegenteil von alleine oder gar im Alleingang. Es gibt ja Menschen, die können gut alleine für sich sein, denen das recht leicht fällt. In der Corona-Zeit war das ein großer Vorteil. Wer sich nicht so schnell einsam fühlte, der hatte es viel einfacher mit den Kontaktreduzierungen. Und andere Menschen, die lieben es einfach, wenn sie Menschen um sich herum haben, wenn sie mit Menschen verbunden sind. Wir sind da unterschiedlich, was Nähe und Distanz angeht. Aber am Ende leben wir, egal welcher Typ man so selber ist, leben wir im Grunde immer von einem Miteinander. Und so gerne wir als Menschen auch autonom sein möchten, wir wollen auf niemanden angewiesen sein, selbstbestimmt. Es klappt eigentlich nicht. So gerne wir frei sein möchten, Freiheit ist ja ein riesengroßer Wert. Jeder will gerne unabhängig sein. Im letzten Jahr, da hieß es, Mensch, wären wir doch mal unabhängiger von Russland gewesen. Und andere warnen davon, von der Abhängigkeit mit China. Wenn das alles so einfach wäre, unabhängig sein. Wir wünschen uns das. Aber im Letzten bleiben wir Menschen immer aufeinander bezogen. Leben wir in den Zusammenhängen einer einzigen Welt, müssen miteinander gestalten, ein Traum von Kirche leben. Und im Alltag sind es die kleinsten Kleinigkeiten, die uns manchmal daran erinnern. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, in einem meiner ersten Dienstjahre, da hatten wir einen alten Golf 3 gehabt. Und es gibt nichts Blöderes, also du musst sonntags morgens früh zu einem Dienst fahren und das Auto springt nicht an. Und was mockt man denn? Dann musst du gar irgendwo ein Auto utlehen, weil du musst ja irgendwie hinkommen, da fährt kein Bus. Und dann bist du blöd, wenn du dir da trauen deist, dass du irgendwie ein Norbis hast, wo du auch sonntag morgens denn anklingeln kannst, wo du ein Auto utlehen kannst. Wir brauchen einander, gemeinsam, füreinander, dass wir großzügig miteinander sind und das macht das Leben reich. In der ersten Gemeinde in Jerusalem gehörte das zur DNA der Gemeinde. Das haben sie sich bei Jesus abgeschaut, der für den Menschen war, für die Kinder und für die Jungen und für die Alten, die Kranken und die Zöllner. Er speiste die 5000. Er sorgte für Wein bei der Hochzeit, als es für den Gastgeber peinlich wurde. Der Philosoph Mark Nesen, der hat mal gesagt, wenn Sie fragen, welchen Einfluss Jesus auf die Medizin und auf das Mitgefühl der Menschen hatte, dann möchte ich behaupten, dass jede selbstlose Einrichtung, alle Schulen, Krankenhäuser, Hospize, Waisenhäuser, für diejenigen, die diese niemals bezahlen könnten, ihren ursprünglich wahrscheinlich in der Jesusbewegung haben. Jesus hat Menschen bewegt und inspiriert über Jahrhunderte hinweg in einer Art und Weise wie kein anderer. Und dabei sehen wir, dass das nie alles rund läuft. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, das gehört dazu. Und eigentlich bin ich froh über diesen Text aus Jerusalem von dieser Witwenversorgung, dass sie das nicht hinbekommen haben. Wer den Traum von der perfekten Kirche sucht, wenn man mal so diesen Bild anguckt, so dieser perfekte Rasen, der wird lange suchen. Und jede, den Hus so ein Rosen hätte, weht genau, irgendwo sät sich auch das Unkraut rein. Das bleibt nicht lange so. Und auch damals ging es schief. Die griechischen Witwen, die wurden übersehen. Und das geht ganz schnell, auch heute. Wenn wir weniger Ressourcen haben, kann das so schnell vorkommen, dass Menschen übersehen werden. In der Kirche, in unserem Umfeld. Jemand ist krank und wurde nicht besucht. Der Gemeindebrief ist nicht angekommen, Termine wurden vielleicht nicht weitergegeben. Menschen werden manchmal mit zu vielen Aufgaben alleine gelassen. Da muss einer alles machen und keiner sieht es, wie ein anderer Last zu tragen hat. Und es ist eine gute Frage, gibt es etwas, was uns aus dem Blick geraten ist, wo das Füreinander zu kurz kommt? Und das passiert in unserem Leben, in jedem System. Das passiert in der Familie, das passiert auf der Arbeit, in unserem Alltag. Und in Jerusalem ist es auch passiert und es hatte Folgen. Wir lesen, es gab ein Murren in der Gemeinde. Das ist ein ganz altes Wort, aber vielleicht kennen Sie das auch auf der Arbeit. unter verschiedenen Abteilungen. Ich habe früher mal bei der Sparkasse gearbeitet, habe da eine Ausbildung gemacht. Ach, was der wäre verbockt hin. Und der eine, der kriegt das nicht hin und der eine ist gegen die andere. Manchmal ist das auch in der Familie so. Murren ist etwas, was Unruhe schafft. Das läuft einfach nicht rund. Und das griechische Wort für Murren, das lässt sich auch mit Tuscheln oder heimlicher Rede übersetzen. Da brodelt es unter der Decke. Und dieses Prinzip, das ist schon so uralt, bereits Mose als Leiter des Volkes verzweifelte an dem Murren des Volkes. Murren kann unangenehm sein. Und am liebsten würde ich zu Hause manchmal sagen, wir haben 3 Kinder zu Hause, Murren verboten. Kinne wes doch tofre, wenn wir über das Essen gemeckert wird. Und manchmal muss ich nicht das nur meinen Kindern sagen, sondern mir selber auch. Bei dem, was mich manchmal beschäftigt, kick doch mal reell hin. Wieso bist du eigentlich untofre? Im Grunde kannst du doch blöd wesen. Wo gaut die dat geit? Die Ursache fürs Murren kann manchmal tief in uns selber drin sitzen. Dass wir es gar nicht mitkriegen. Wenn da in uns drin etwas aus der Balance gekommen ist, wenn etwas nicht stimmt, innerer Stress, Anspannung, vielleicht manchmal Kränkung oder Verletzung in unserem Leben. Oder lang anhaltende Situationen, die uns bedrängen oder die uns belasten. Und dann wird man plötzlich dünnhäutig. Und manchmal sagt man auch, ja, man fährt aus der Haut. Und in unserem Text bedeutet das Murren, deutet auf berechtigte Missstände hin. Und die Ursache lag in äußeren Strukturen, schlechte Abläufe, vielleicht eine Situation der Überforderung oder auch zu wenig Kommunikation, man weiß es nicht genau. Und wenn man dann die Signale nicht wahrnimmt, dann gibt es in der Folge soziale Konflikte und Streit, verschiedene Gruppen bilden sich und ein kleines Problem wird groß. Wir haben das erlebt in der Corona-Zeit, wie schwer das manchmal war, es miteinander hinzubekommen. Und jeder hatte so einen unterschiedlichen Blick auf dieses Ganze. Und es gibt Anfechtungen, die von außen kommen, da ist so ein Virus. Und dann kommt das nicht nur von außen, sondern dann kommt das auch von innen. Damals das Gefühl der Witwen, auch ich werde übersehen. Und dann ist die Folge eine innere Kränkung, eine Verletzung oder auch Wut. Und die Apostel, die hätten damals jetzt ganz schnell so dieses offensichtliche Problem irgendwie bearbeiten können. Sie hätten die Ärmel hochkrempeln können und sagen, oh, wir müssen noch mehr investieren und noch mehr arbeiten, um die Sache mit der Versorgung der Essensausgabe zu meistern. Und die Apostel tun das nicht. Und es sind ein paar Prinzipien, die ich heute Abend anschauen will, die auch heute noch wichtig sind. Ein gemeinsames Ziel haben, das langfristige Ziel im Blick behalten, damit man in Bewegung bleibt. Ein gemeinsames Ziel, das hilft uns enorm, durch Herausforderungen zu gehen. Ob das in der Gemeinde, in der Kirche ist, in der Familie, auf der Arbeit. Ein gemeinsames Ziel hilft in aller Unterschiedlichkeit, gemeinsam füreinander einzutreten, zu wissen, worum geht es mir eigentlich? Was wollen wir eigentlich erreichen? Wozu sind wir unterwegs? Und was ist denn unser Traum von Kirche? Und das verhindert, dass man sich im Detail miteinander irgendwo festbeißt. Wir lesen von 3 wichtigen Zielen in unserem Abschnitt. Das eine ist das Hören von Gottes Wort, was Jesus gebracht hat. Seine Fürsorge für Mühselige und Beladene, was dann mündet auch in einem diakonischen Auftrag, gemeinsam teilen, für den anderen einstehen, die Witwen versorgen. Und das dritte ist das Gebet. Und alle 3 Aspekte und Ziele sind wichtig. Gottes Wort, Diakonie und Gebet. 3 Aspekte, die den Glauben ausmachen. Denn Glaube braucht immer ein Miteinander. Wir brauchen im Glauben immer ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber ist zum einen Gott selbst. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich glaube auch. Und wenn man nachfragt, an was glaubst du eigentlich? Ja, an Gott halt, den da oben. Und dann, wenn man nachfragt, ja, wie ist denn dein Gott da oben? Ist er gut oder ist er schlecht? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Und wenn man näher hinsieht, dann merkt man, wir Menschen, wir reden viel vom Glauben. Aber manchmal tun wir uns schwer. Woran glaube ich eigentlich? Und ich finde das immer wieder spannend, mit den Konfirmanden dann zu überlegen, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Und deshalb ist es gut, eben die Impulse in Gottes Wort zu schauen, das gemeinsame Hören, das hält unseren Glauben lebendig, das korrigiert unseren Glauben. Und Glaube braucht das Miteinander und das Füreinander, weil ich mir manches selber auch nicht zusprechen kann. Ich brauche den anderen, der es mir vielleicht wieder neu sagt, du bist geliebt. Du bist mit deinen Fragen oder vielleicht auch mit deinen Zweifeln im Glauben nicht allein. Und du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Ein zweites, was mir auffällt, es wird miteinander geredet. Da riefen die Apostel die Menge der Jünger zusammen, das heißt, man ist miteinander im Gespräch. Und das Gespräch ist bei jedem Traum von Kirche mitentscheidend, um Aufgaben zu bewältigen und in Krisen standzuhalten. Das gemeinsame Gespräch, das ist überhaupt nicht leicht. Manchmal ist das mit den eigenen Kindern so, manchmal mit dem Ehepartner oder mit dem Chef zu reden. Den anderen wirklich verstehen, das braucht Zeit und sehr viel Mühe. Und schwierig wird es, wenn Gesprächsfäden abbrechen, wenn man nicht mehr redet und wenn man nicht mehr hinhören will. Das erlebt man manchmal auch in der Kirche, wenn man nicht mehr miteinander reden kann, in Gemeindeleitung unter Mitarbeitern. Das ist eine große Anfechtung, wenn man sich zerreibt und wenn Konflikte dann auch ausgetragen werden. Nehmen wir uns genügend Zeit fürs Gespräch. Manchmal ist das die größte Herausforderung, mal etwas anzusprechen. Wenn man mal nachdenkt, vielleicht fallen Ihnen Personen ein, mit denen Sie mal wieder ein tiefgehendes Gespräch führen könnten. Gespräche, die zu einem Kern hinführen, wo Dinge dann auch geklärt werden. Und ein drittes, was mir auffällt in unserem Abschnitt, Veränderungen gestalten. Wir lesen in unserem Abschnitt, die Rede gefiel der ganzen Menge. Und das hört sich für mich so ideal an. Ein Traum von Kirche, wenn nicht einer irgendwie alleine geistbegabt weiß, was richtig ist, sondern wenn etwas gemeinsam klar wird. Das ist ein großer Segen, wenn man Konsens findet. Leider gelingt das nicht immer, weil wir alle unterschiedlich sind. Es bleiben verschiedene Meinungen, manchmal wie etwas zu machen ist. Ich habe an meiner letzten Dienststelle im Rheinland 5 Jahre ein Bauprojekt mit begleitet. Und ich habe immer wieder bewundert, für die Leute, die mit angepackt haben und die, die ihren Willen vielleicht nicht bekommen haben, die etwas vielleicht anders gestaltet hätten und die dann nicht gesagt haben, also wenn die das so mocken, dann bin ich tot. Dann mock ich nicht mehr mit und dann helfe ich auch nicht mehr mit, sondern die am Ende für das gemeinsame Ziel trotzdem etwas mitgetragen haben, auch wenn sie es vielleicht ein bisschen anders gemacht hätten. Am Ende kommt es auf das gemeinsame Ziel an. Eine Blume, die braucht Zeit zum Wachsen. Und wir müssen Veränderungen gemeinsam gestalten. Die eine Generation nimmt die andere Generation wahr. Lasten werden gemeinsam getragen. Der eine ermutigt den anderen. Und es ist unheimlich wichtig, vielleicht auch in unserer Zeit, bei all dem, was sich verändert, dass wir einander ermutigen. Ermutigen Sie, wo Sie nur können. Ob das die Kinder zu Hause sind, die Enkelkinder, ob das Kollegen auf der Arbeit sind oder Ermutigung in der Gemeinde. Wir haben 3 Kinder zu Hause bei uns und wir sind bei uns vor Ort, sind unsere Kinder alle durch den Kindergarten gegangen. Und ich habe das immer wieder so gemerkt und ein Anliegen für mich gewesen, wenn man dann Kontakt hatte mit den Erzieherinnen, dass man sie ermutigt, dass man ein gutes Wort sagt, dass man freundlich nachfragt, das kam eben gerade auch in dem Lied. Ermutigen Sie Menschen in Ihrem Umfeld, gerade wenn sich viel verändert und es nicht einfach ist. Denn das Gegenteil, das ist eigentlich immer der Tod im Topf. Entmutigung, das bremst jede Bewegung. Wenn man von vornherein sagt, das Wort sowieso nicht. Ermutigen Sie. Und etwas, was ein Schlüssel ist in unserem Abschnitt, dass wir Aufgaben verteilen und Aufgaben auch begrenzen. Nicht jeder ist für alles zuständig, aber die Apostel, die suchten Menschen, die mit angepackt haben. Und bei uns zu Hause ist das immer so eine Frage, wer bringt eigentlich dann den Müll mal nach draußen? Und die Apostel, die suchen Menschen, die ein Herz für ihren Dienst haben, die voll Heiligen Geistes sind. Und jede Aufgabe, die irgendwie mit Freude getan wird, die geht einem immer besser von der Hand. Und selbst wenn es das Müll rausbringen ist. Und wenn viele mit anpacken, dann macht es meistens eigentlich immer mehr Spaß. Und dann ist keiner so schnell überlastet. Und der Traum von Kirche ist, dass viele mithelfen. Und dass keiner alles schaffen muss. Und dass wir gemeinsam in einem Tempo uns bewegen, das gut für uns ist. Und da kann man überlegen, welche Aktivitäten sind wichtig, was kann man vielleicht auch mal liegen lassen und was müssen wir neu entwickeln. Ich habe die Bilder nochmal alle zusammengefasst. Manche Bilder sind vielleicht zum Schmunzeln wie die Schafe. Einmal das Ziel haben, Gottes Wort und Diakonie, beides beisammen zu halten, Menschen zu helfen und Gottes Wort zu hören. Die Schafe als Erinnerung miteinander reden, ist ganz wichtig. Und dann diese Blumen, wo sich etwas verändert, wir müssen Veränderungsprozesse gestalten. Blumen müssen gepflegt werden, die brauchen Wasser, die brauchen Dünger und man muss aufpassen, dass man nicht an den falschen Stellen irgendwo beschneidet und dass man, wenn etwas wächst, dem auch einen Rahmen gibt. Und dann Aufgaben verteilen. Wo ist mein Platz? Jemand hat mal gesagt, eine Blume kann nur an dem Platz blühen, wo sie steht. Und das ist die Frage, wo ist mein Platz und wo stehe ich? Und wie kann ich da blühen, wo ich gerade bin? Auch wenn vielleicht die Bedingung nicht ideal ist oder mal Schatten da ist oder es regnet oder schneit. Und dann fehlt mir noch ein Bild hier in der Mitte und das ist das Gebet. Die Apostel wollten sich aufs Gebet konzentrieren, das Gespräch mit dem Vater im Himmel. Martin Luther hat dazu mal gesagt, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nützen. Und Jesus hat mal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus hat nicht gesagt, ohne mich, da könnt ihr nur ein bisschen schaffen, sondern er hat gesagt, nichts. Und deshalb Luther sagt, betet so, als würde jedes Arbeiten nichts nützen. Und dann hat er noch was Zweites gesagt, arbeite so, als würde jedes Beten nichts nützen. Und eigentlich ist das ja paradox, wie Luther das sagt. Aber den Mönchen, denen war irgendwie immer eines zu eigen. Die haben ganz gebetet und die haben ganz gearbeitet, beides. Und beim Beten, da geht es nicht darum, irgendeine geartete Pflicht zu erfüllen oder dass wir mit unserem Gebet meinen, dass wir Gott bewegen können, sondern Jakob Kröker, der hat mal gesagt, Gott sucht nicht das Gebet, eine Pflichterfüllung, sondern Gott sucht unser Herz, das zu ihm spricht. Nicht unseren Kultus, sondern die Hingabe des Glaubens. Der Glaube, der nicht ohne ihn sein kann. Nicht unsere Opfer, sondern das Vertrauen des Kindes zu ihm als seinem Vater. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, und es ist gut, dass wir getrost sein dürfen, dass der Traum von Kirche, dass wir den in deine Hand legen dürfen. Du bist der Herr deiner Kirche und deiner Gemeinde. Und wir wollen dich bitten um deinen guten Segen, dass wir an der Stelle und an dem Platz, an dem wir stehen, dass dort etwas zum Blühen kommen kann. Nicht, weil wir das aus uns heraus machen könnten, sondern weil du uns beschenken willst, jeden Tag neu, mit dem Leben, das uns anvertraut ist, mit dem, was wir teilen können mit anderen Menschen. Und dann darf jeder vielleicht erfahren und das erleben, was man manchmal von anderen empfängt, ohne dass man zurückgeben kann, dass wir manchmal anderen Gutes tun können, selbstlos, ohne etwas zu erwarten, und dass das unser Leben reich macht. Wir bitten dich für unser Land und auch für die Krisenregion, wenn wir hören, wie das Miteinander und das Füreinander so oft nicht gelingt, wo der eine gegen den anderen kämpft, nicht nur mit Worten, sondern manchmal auch mit Gewalt. Wir bitten dich, Herr, erbarm dich über uns. Christus, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns und segne uns. Amen.